Hallo, liebe Geschwister. Nun mal eine Predigt von zu Hause aus zu uns. Anders als sonst, mindestens für mich. Wo ihr das seht, das entscheidet ihr selbst. Wir reden seit einigen Wochen über dieses Thema, einander. Diese Themen sind mir wirklich ein Anliegen. Ich möchte, dass wir diese Worte wirklich ernst nehmen. Denn mir ist wichtig, dass wir nicht nur nett miteinander umgehen, sondern dass wir als Kinder Gottes uns die Mühe machen, einander anzunehmen, einander wirklich kennenzulernen und zu wissen, wie können wir einander helfen, im Glauben zu wachsen. Denn wir sind ja sowieso gemeinsam auf dem Weg zu Jesus Christus. Für mich war diese Reihe bis jetzt auch ein echter Gewinn, muss ich sagen. Es hat mir auch manches gezeigt, was ich vernachlässigt habe, was ich wieder mehr in Angriff nehmen will, woran ich noch arbeiten möchte. Ich hoffe, dass diese Reihe auch für euch ein Ansporn ist. Denn wir brauchen es immer wieder mal, diese Herausforderung nicht nur in unserem Denken, sondern auch in unserem Handeln, in unserem Umgang untereinander. Letzte Woche habe ich über zwei Wörter gesprochen, die ähnlich sind, aber eine andere Betonung haben. Es ging um das Ermahnen oder Zurechtweisen, auf Griechisch hieß es Nuthetheo, oder das andere war Parakaleo, was heißt mehr trösten, ermutigen, ermuntern. Wir haben letzte Woche den ersten Begriff näher betrachtet und festgestellt, ja, wenn Korrektur nötig ist, dann ist dieses Zurechtweisen, auf den richtigen Weg weisen, sehr angebracht. Heute geht es um den zweiten Begriff. In der Bibel werden wir aufgefordert, wir sollen einander ermutigen, ermuntern. Wie wichtig das ist, das habe ich diese Woche gelesen, also ich habe eine Geschichte gelesen, wo ich dann ein bisschen schmunzeln musste. Es war so, ein kleiner Junge hatte eines Tages die Idee, er wollte Darts spielen. Und er wollte es nicht alleine, sondern mit seinem Vater. Aber das Besondere war, die wollten nicht gegeneinander spielen, so wollte es der Junge nicht, sondern er wollte die Darts werfen und der Vater, seine Aufgabe war es, ihn zu loben. Also jedes Mal, wo er einen Dart geworfen hat, soll der Vater sagen, super, toller Wurf, immer wieder. Das war seine einzige Aufgabe. Und so sieht man daran auch, ja, ich denke, was in der Jugend ist, ist vielleicht übertrieben, aber doch recht menschlich, denn wir wollen schon positive Reaktionen von Menschen bekommen. Vielleicht bei dem einen mehr als der andere. Anerkennung, dass wir doch nicht unwichtig sind, dass wir gewollt sind. Das ist ermutigt, wenn wir das doch hören. Es gibt eigentlich mehrere Stellen in der Bibel, wo diese Aufforderung zu finden ist. Wir werden uns mindestens heute vor allem mit einer Stelle beschäftigen. Und dazu ist es, bitte ich euch, Hebräer 10 aufzuschlagen in eurer Bibel. Diese Stelle in Hebräer 10 finde ich so gut, weil es so viel in wirklich so wenigen Versen so viel zu sagen hat. Wir fangen in Vers 19 an. Von 19 bis 22 heißt es, deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen. Denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Das ist der neue, lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns eröffnet hat. Da wir also einen großen hohen Priester haben, der über das Volk Gottes eingesetzt ist, wollen wir mit aufrichtigem Herzen in die Gegenwart Gottes treten und ihm ganz und gar vertrauen. Denn unsere Herzen wurden mit dem Blut Christi besprengt, um unser Gewissen von Schuld zu reinigen. Und unsere Körper sind mit reinem Wasser gewaschen. Der Hebräerbrief, wie sein Name schon andeutet, wurde vor allem an Judenchristen geschrieben, die in der Gefahr standen, ihren Glauben aufzugeben. Sie hatten Schwierigkeiten bekommen, weil sie an Jesus Christus, als den Messias, geglaubt haben. Und wurden immer wieder, kamen immer wieder in die Versuchung, zurückzukehren zu ihren jüdischen Wurzeln und ihren Glauben an Jesus aufzugeben. Hier werden sie von dem Autor daran erinnert, was sie in Jesus haben. Dazu wird ein Bild benutzt, was sie alle kennen. Ein Bild vom Tempel. Der Tempel, wie sie ihn kannten, war eigentlich in drei Teilen geteilt. Draußen im Vorhof, durften alle Juden sein. In das Gebäude selbst aber durften nur die Priester. Und dann nur, wenn sie etwas, eine Aufgabe zu tun haben. Das war das Heilige genannt, dieser Raum. Da war ein Tisch für Brote, ein Kerzenständer mit Licht und ein Altar für Weihrauch. Das alles war in diesem Vorraum. Und dann gab es der hintere Raum, das dritte Teil von dem Tempel. Und das war das Allerheiligste. Es wurde getrennt mit einem großen, dicken Vorhang. Und da war die Bundeslade. Da durfte nur der Hohepriester hin, und das nur einmal im Jahr, praktisch in die Gegenwart Gottes treten. Und das war am Versöhnungstag, wo er durch ein Blut von einem Lamm reinbrachte, um die Sünde des Volkes zu sühnen. Und sprengte Blut auf dem Altar, und so wurden alle rein. Diese Trennung, die man gesehen hat, das sollte einfach deutlich machen, wie sehr ihre Sünde sie von Gott getrennt hatte. Das war eigentlich ein Sinnbild für das Himmlische. Denn was Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung getan hatte, war praktisch im Himmel genau das, aber einer viel wichtigeren Bedeutung. Anstatt dass der Hohepriester in den Tempel mit Blut ging, ging Jesus in das wahre Allerheiligste, in den Himmel selbst, direkt vor Gottes Gegenwart. Und durch sein Opfer, nicht nur für uns, um unsere Sünden zu reinigen, sondern um den Weg direkt zum Vater zu bringen, zu eröffnen, zu ermöglichen. Bei seinem Tod hat er diesen Weg freigemacht. Und das ist dann sinnbildlich so geschehen, weil Matthäus auch selbst sagt, als Jesus gestorben war, ist der Vorhang im Tempel von oben bis unten gerissen. Und so wie der Hohepriester das Blut vom Lamm auf die Bundeslade sprengte, so brachte Jesus sein Blut und hat es auf unsere Herzen auch besprengt, um uns zu reinigen, um uns von unserer Schuld zu reinigen. Unser Körper wurde mit reinem Wasser gewaschen. So ein bisschen so ein Vergleich mit dem, die Priester mussten sich auch immer wieder waschen und bestimmte Waschungen machen, um rein zu sein, um dort reingehen zu können. Und ich denke, das ist so ein bisschen auch ein Bild von unserer Taufe. Nicht, dass die Taufe an sich was bewirkt. Aber dass die Betonung hier ist, die Reinheit, das uns ermöglicht, direkt in die Gegenwart Gottes zu kommen. Was wir hier sehen, was auf jeden Fall klar ist, ist, dass wir jetzt als Kinder Gottes reingewaschen, die Schuld vergeben, direkt in die Gegenwart Gottes treten dürfen. Wir brauchen keinen irdischen hohen Priester als Mittler. Wir dürfen direkt vor Gott treten. Was für ein Vorrecht ist das? Das ist ein großartiges Geschenk von unserem Vater im Himmel. Und zwar sollte damals die Judenchristen daran erinnern, was sie in Jesus haben. Aber vielmehr auch uns heute. Was für ein Vorrecht haben wir? Weil wir alle Kinder Gottes sind, dürfen wir direkt vor den Thron treten. Wow. Dadurch sollen die Geschwister in ihrem Glauben ermutigt werden. Und der Autor, der das geschrieben hat, vom Heiligen Geist natürlich angeleitet, der hatte dreierlei Ziel. Lesen wir mal. Wir wollen mit aufrichtigem Herzen, ab Vers 22, wir wollen mit aufrichtigem Herzen in die Gegenwart Gottes treten und ihm ganz und gar vertrauen. Denn unsere Herzen wurden mit dem Blut Christi besprengt, um unser Gewissen von Schuld zu reinigen. Und unsere Körper sind mit reinem Wasser gewaschen. Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen. Denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an und lasst unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt einander. Besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Das ist aus der neuen Lebensübersetzung. Dreierlei Ziele. Erstens, wir sollten unser ganzes Vertrauen in Gott setzen. Denn er hat es verdient, dass wir ihm unser Vertrauen schenken. Ich habe diese Übersetzung übrigens ausgewählt, weil sie ständig dieses Wort Vertrauen benutzen. Denn für mich hat es mehr Gewicht als der Begriff Glaube. Vertrauen hat was mit dem Herzen zu tun. Also, ob ihr das auch so empfindet, das müsst ihr selbst wissen. Wie wichtig dieses Vertrauen ist, zeigt er im nächsten Kapitel, im Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Da steht, es ist aber unmöglich, dass Gott an jemand gefallen hat, der ihm nicht vertraut. Wer zu Gott kommen will, muss ja fest damit rechnen, dass es ihn gibt und dass er die Menschen belohnt, die ihn suchen. Ja, hier ist klar in diesen Worten, wenn man nicht bereit ist, ihm zu vertrauen, dann darf man eigentlich nichts von ihm erwarten. So soll es auch unser Ziel sein, nicht nur, dass wir selbst vertrauen, sondern dass wir einander ermutigen, dieses Vertrauen zu haben, dieses Vertrauen, einander in diesem Vertrauen zu stärken, dass Gott es verdient hat, unser ganzes Vertrauen zu gewinnen. Wie kann das geschehen? Das ist vielleicht mit jedem anders und das ist wirklich wichtig, deshalb einander kennenzulernen, dass wir wissen, okay, was stärkt das Vertrauen von dem einen und was stärkt das Vertrauen von der anderen? Das müssen wir kennenlernen. Vielleicht, wenn wir von unseren Erlebnissen mit Gott reden, kann das Vertrauen stärken in dem einen. Oder wenn wir ein Wort aus der Schrift benutzen, kann das wirklich den Glauben, das Vertrauen stärken in dem anderen. Es beginnt aber damit, dass wir zuhören, um zu erfahren, wo ist Ermutigung notwendig. Ich habe gesagt, ich hatte drei Ziele. Erste war Vertrauen, unser Vertrauen. Er wollte durch seine Worte auch uns ermutigen, Gott ganz zu vertrauen. Das Zweite, er wollte auch uns dazu auffordern, unsere Hoffnung zu stärken. Die Hoffnung, hier geht der Blick nach vorne, nach vorne. Hoffnung ist immer nach vorne gerichtet, nicht nach hinten. Wichtig ist, dass wir das Ziel vor Augen haben. Wenn wir keinen Blick mehr für das Ziel haben, dann kann die Hoffnung schnell abschwächen. Es ist wie bei Bergsteigern. Immer wieder habe ich gelesen, wenn der Himmel klar ist und sie sind unterwegs, die Sonne scheint und man kann die Spitze sehen, dann ist es wirklich, sie sehen das Ziel. Die Schritte sind leichter, die schaffen viel an dem Tag. Aber wenn es mal wirklich überall Wolken ist, alles, nichts zu sehen, kaum den Weg vor sich, dann ist der Weg viel schwerer. Die schaffen überhaupt nicht annähernd so viel als bei klarem Sonnenschein. Und so ist es bei uns. Es ist nicht anders mit unserer Hoffnung. Wenn wir das Ziel aus den Augen verlieren, dann wird die Hoffnung schwächer. Und ich glaube, deshalb will der Teufel unseren Blick vom Ziel ablenken. Dass wir mehr auf unsere Probleme heute anschauen, was heute los ist, was um uns herum passiert. Nicht auf das Ziel. Schaut das viel Leiden, das Mühsame, was wir jeden Tag erleben müssen. Schau bloß nicht auf das, was unser Ziel ist, die Wiederkehr von Jesus. Paulus ermutigte die Christen in Thessalonich in Kapitel 5, die Verse 9 bis 11. Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja doch jetzt schon tut. Unsere wahre Bestimmung als Kinder Gottes ist die Rettung, nicht die Verurteilung. Und das liegt vor uns. Und darauf ist unsere Hoffnung gerichtet. Und diesen Blick müssen wir immer wieder haben. Denn wir werden eines Tages mit ihm, mit Jesus Christus, unserem Retter, leben, ihn sehen, ihn treten vor ihm, direkt vor ihm, Auge zu Auge. Und diese Tatsache haben wir alle gemeinsam, als Geschwister, als Kinder Gottes. Deshalb, wir sollen einander ermutigen mit dieser Wahrheit, denn es stimmt, er hat es versprochen. Und wie wir im Kapitel 10 gelesen haben, er ist treu. Er hält zu dem, was er gesagt hat. Daran müssen wir festhalten. Er steht zu seinen Zusagen. Darauf dürfen wir hoffen und ganz fest damit rechnen. Egal, wie es im Moment um einen herum aussieht. Nun, kommen wir zu dem dritten Ziel. Das erste Ziel, unser Glauben, unser Vertrauen ganz auf Gott zu setzen. Das zweite Ziel, unsere Hoffnung ganz auf die Wiederkunft Jesu zu setzen. Und das dritte Ziel, unsere Liebe. Wir kennen ja alle das höchste Gebot, oder? Wir sollen den Herrn, unseren Gott, lieben, und zwar von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit all unserer Kraft. Und das zweite, nicht weniger wichtig als das erste, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das waren Worte, Gebote, die Jesus zitiert hat. Daran sollen die Menschen auch erkennen, dass wir mit Jesus gehen, dass wir an Jesus glauben. Deshalb diese Aufforderung in Hebräer Kapitel 10, im Vers 24, spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Das soll wirklich etwas sein, was ganz konkret ist. Und diese drei Dinge, Liebe, Glaube, Hoffnung, die sind im Neuen Testament immer wieder miteinander verbunden, als die Dinge, die wirklich wesentlich sind in unserem Leben mit Gott. Wenn wir einander gegenseitig ermutigen, dann ist das auch unser Ziel, alle drei Dinge zu fördern, zu stärken, anzuspornen dazu. Wie kann dies am besten geschehen? Na, auf diese Fragen finden wir in Hebräer 10 auch eine Antwort. Denn in Vers 25 steht Folgendes: Lasst uns unser Zusammenkunft nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt einander. Besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Wenn wir zusammenkommen, ob es am Sonntagvormittag ist, wann auch immer, wenn wir zusammen sind, kommen wir dorthin mit dem Ziel, einander zu ermutigen, einander aufzubauen, einander anzuspornen. Und hierzu, ich will nur Folgendes ergänzen, denn ich denke, da ist es wichtig zu erkennen, im Neuen Testament wird einige Male über die Versammlung gesprochen. Und die Frage stellt sich dann, okay, wozu sind Versammlungen, Gottesdienste da? Manche sagen, okay, wir kommen, wir wollen vor Gott treten und es geht um ihn. Das ist sicherlich nicht richtig. Ja, oder nicht falsch. Gott zu loben, an ihn zu denken, das gehört dazu natürlich, wenn wir zusammenkommen. Aber wenn im Neuen Testament die Rede von diesen Zusammenkünften ist, Versammlungen der Christen, dann steht im Mittelpunkt erstens das Mahl des Herrn. Da kamen sie zusammen, um Brot zu brechen, wörtlich, oder das wäre dann das Abendmahl zu feiern. Oder die Rede ist vom gemeinsamen Gebet, dass man zusammen gebetet hat. Und zweimal ganz konkret, hier in diesem Vers, in dieser Stelle in Hebräer 10 und auch in 1. Korinther 14, ist die Rede von, dass wir, wenn wir zusammenkommen, ist es wichtig, dass wir ermutigen, anspornen, erbauen. Das soll in der Gemeinschaft geschehen. Und die Frage ist eben, wie können wir das tun? Und es beginnt damit, dass wir einander kennenlernen, dass wir aufeinander achten. Was hindert uns daran, das zu tun? Es gibt ein paar Dinge, auf die wir, die wir nicht vergessen dürfen. Wenn es hier steht, was bei unserem Treffen passiert, dass wir uns beim Zusammensein ermutigen können, in unserem Herzen Hoffnung stärken können, dann ist es für mich ganz klar eigentlich, dass das eine Sache ist, die Satan verhindern will, dass wir zusammenkommen. Bleibt lieber voneinander weg. Alleine könnt ihr das schaffen. Das ist, was er sagt. Aber wie kann man einander gegenseitig ermutigen, wenn man gar nicht zusammenkommt? Ich meine, man kann das machen, wenn man anruft. Telefon, das ist auch wichtig. Das will ich gar nicht abschreiben. Oder ein Text auf dem Handy, das kann auch sehr ermutigend sein. Aber wir sollen, das kann nicht das ersetzen, was wirklich direkt von Angesicht zu Angesicht passieren kann. Wenn wir miteinander reden, wenn wir einander in die Augen sehen, einander zuhören. Wenn das nicht passiert, dann wird es schon eingeschränkt, wie wir einander ermutigen können. Es gibt noch etwas, was uns davon abbringen kann, einander zu ermutigen. Und das wird am Ende von Vers 25 eigentlich ganz klar gesagt. Eine große Gruppe, weshalb wir einander ermutigen, ist doch, dass Jesus wiederkommt. Jesus kommt wieder. Aber wenn wir nicht daran denken oder dass uns nicht bewusst ist oder wenn wir denken, das kommt gar nicht, dann sehen wir vielleicht nicht die Dringlichkeit oder die Wichtigkeit davon, einander Mut zu machen, einander auf dem Weg mitzuhelfen, zu stärken. In den Trubel des Alltags, wenn alles andere um uns schreit und unsere Aufmerksamkeit sucht, dann kann Wichtiges verloren gehen, aus den Augen verloren werden. Wir denken einfach nicht daran. Wenn ich daran denke, kann ich das nur allzu gut bestätigen. Vor allem, als die Kinder klein waren, dann kam von allen Seiten Probleme, Schwierigkeiten, Konflikte und so weiter. Dann denkt man dann nicht daran. Und so kann es schnell aus den Augen verloren gehen. Es ist wichtig, dass wir immer wieder gemeinsam, jeder Einzelne, unsere Augen, unsere Gedanken darauf richten, dass Jesus wiederkommt. Kann sein, dass jemand sagt, oh, er hat es vor 2000 Jahren geschrieben, ist immer noch nicht da, also wird auch nur 2000 Jahre dauern, aber das wissen wir nicht. Und jeder Tag, an dem wir leben, ist ein Tag, an dem es ein Tag näher ist, zu dem Tag, wo er wiederkommt. Und da wollen wir gemeinsam hin. Wir wollen gemeinsam die Augen bewusst auf dieses Ziel lenken, auf dieses Ziel richten und uns nicht von anderen Dingen ablenken lassen. Und so habe ich eine Aufgabe. Eine Hausaufgabe für diese Woche. Sucht eine Person aus, die du ermutigen willst, die du vielleicht trösten wirst, die du voranbringen wirst, stärken wirst. Und natürlich ist es wichtig, dass du diese Person kennst. Deshalb, nimm dir Zeit für diese Person. Wir müssen uns auch mit den Menschen beschäftigen, damit wir wissen, wie wir sie ermutigen können. Denn wenn wir daran denken, wir haben ein großartiges Ziel, wir gehen auf das Ziel hin, zu Jesus hin, Jesus kommt wieder, wir wollen gemeinsam alle dahin kommen und uns daran freuen, wenn es soweit ist. Deshalb ermutigen wir einander. Komm, wir gehen gemeinsam auf dieses Ziel hin. Amen.